Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Welcome back zu From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast ist wieder zurück. Nach einer Pause, die vielleicht länger war als gedacht, aber dafür zur zweiten Staffel mit 10 neuen Gästen, 10 neuen spannenden Trainerpersönlichkeiten und 20 interessanten Folgen mit Themen, die die komplette Bandbreite abdecken, also noch vielfältiger als in der ersten Staffel. Und wir beginnen mit Babak Keyhanfa, einem bekannten Namen aus der Bundesliga. Babak ist nämlich Co-Trainer gewesen bei Mainz 05 unter Bo Svensson jahrelang. Die beiden haben Mainz 05 gerade nach der Corona-Zeit oder während der Corona-Zeit noch vor dem Abstieg gerettet. Und bis November vergangenen Jahres waren die beiden eben für die Profis von Mainz 05 zuständig. Danach gingen die Wege auseinander. Babak hat genauso wie Bo eine Pause eingelegt. Aber jetzt ist Babak als Co-Trainer wieder zurück, ebenfalls auf der Bundesliga-Bühne, nämlich bei Union Berlin. Bei den Köpenickern haben die beiden unterschrieben. Und ich habe mich mit Babak viel darüber unterhalten, in dieser Folge, aber auch in der darauffolgenden Folge, über die Zeit in Mainz, über die Zeit beim FC Liefering in dieser RB-Akademie, was ihn ausmacht als Trainer, was ihn antreibt, was er auch von der Hospitation von Jürgen Klopp gelernt hat. Deshalb freut euch auf diese und die nächsten Folgen. Viel Spaß!
Ja, Babak, wie erlebst du jetzt zum ersten Mal so ein Saisonfinale ohne Nervenkitzel aus der neutralen Position eigentlich?
Ja, so neutral ist es gar nicht. Natürlich drückt man da seinem alten Verein. War ja auch jahrelang schon vorher, bevor ich da als Profi-Co-Trainer angefangen habe, Jahre vorher schon Mitglied und ist ja letztendlich auch der Heimatverein, ja, die Heimatstadt, ja, und da ist man natürlich dann nicht ganz so neutral und fiebert trotzdem noch mit seinen alten Jungs, alten Staff, und bin auch froh, dass das jetzt alles so in eine gute Richtung geht, ja, und wir jetzt so kurz vor dem Saisonfinale stehen, um dann den letzten Schritt dann auch nochmal zu machen.
Du hast angesprochen, bis November warst du Co-Trainer bei Mainz 05 zusammen mit Bo Svensson an der Seitenlinie. Jetzt ein paar Monate Zeit gehabt, um ja das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten. Nimm uns mal so ein bisschen mit, weil das war für dich ja jetzt eine lange Pause. Du hast jetzt so eine lange Pause schon seit oder noch nie gehabt wahrscheinlich, ja. Haben wir eben besprochen. Was hast du so gemacht mit der Zeit und wie hast du auch so diese Trennung von Mainz 05 verarbeitet?
Ich glaube, dass das schon jetzt, das ist ja mittlerweile 7 Monate her, und ich glaube, dass das jetzt schon in Richtung, dass man das so in verschiedene Phasen einteilen kann. Ja, so die erste Phase, ersten 3-4 Wochen, hat man noch einen extrem flauen Magen, sage ich mal, ein extrem ungutes Gefühl. Ja, man muss sich komplett umstellen. Die Enttäuschung ist noch riesig. Ja, es ist so, dass man da natürlich sehr, sehr viel reflektiert in dieser Zeit, aber auch ein Stück weit auch ja, nicht nur reflektiert, sondern auch ein Stück weit vielleicht hadert, ja, mit sich selbst, auch vielleicht ein Stück weit Unzufriedenheit in sich trägt. Was, denke ich, erstmal ganz normal ist, ja, wenn das Ende nicht so vorhersehbar kommt und eher ein Stück weit dann auch überraschend kommt. Ja, und das ist so gerade so für die ersten 3-4 Wochen, dass über dieses Gefühl war am stärksten, ja, und dann ging es los mit vielleicht ein bisschen loslassen, auch ein bisschen Abstand gewinnen. Am Anfang hatte ich noch sehr, sehr viel Kontakt zu Staff-Mitgliedern, zu alten Spielern, viele Spieler, die sich gemeldet haben, es auch nicht ganz verstanden haben, nochmal sprechen wollten. Ja, da gab es noch einige Treffen, einige Telefonate. Und ja, und wie gesagt, diese zweite Phase ist dann vielleicht mal loslassen, auch ein bisschen loslassen vom Fußball. Und sich anderen Dingen widmen, ja, versuchen sich da auch ein bisschen abzulenken, auch ein bisschen ja, was zu genießen und sich frei zu machen von allem. Das habe ich auch gut genutzt, war zum Beispiel dann auch Mitte, Ende Dezember in Mexiko gewesen, habe dort komplett mal den Fußball zur Seite gelegt und habe mich wirklich da auf einen Urlaub genießen können, habe dann noch einige Städtetrips gemacht in der Zeit, ja, so Dezember, Januar, und mich wirklich versucht, ein bisschen da in die Richtung frei zu machen und vielleicht auch mal so einen Urlaub zu machen, den man sonst in der Art, oder auch Trips, die man so nicht so machen konnte in den letzten Jahren, weil man einfach auch zu der Zeit nicht machen konnte, weil man einfach auch da natürlich nicht so flexibel war. Ja. Dann kommt es in die dritte Phase. Ich glaube, da bin ich jetzt auch aktuell noch drin. Und das ist diese Phase, um dann sich wieder zu nähern, ja, zu nähern an den Fußball, zu nähern an die Bundesliga, die Champions League, die Nationalmannschaft, alles nochmal intensiver zu verfolgen, viele Stadionbesuche, die dann auch dann wieder auf dem Programm gestanden haben. Eine Hospitation, ja, die ich auch die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, mal einfach mal was anderes zu sehen. Und glaube, jetzt ist es einfach wieder so, dass ich mich wieder dem Fußball wieder angenähert habe, ja, und dann einfach auch wieder Bock habe, in der nächsten Zeit was Neues mit dem Boot zusammen zu starten. Ja.
Hospitation hast du angesprochen, und das war ja jetzt keine Unbekannte, bei dem du warst. Du warst bei Jürgen Klopp in Liverpool. Erzähl mal, was hast du da so mitgenommen? Was waren seine Gedanken, als du auch wieder im Flieger zurück nach Frankfurt warst?
Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig, das zu erwähnen. In erster Linie, ich war zwar beim Jürgen Klopp, weil das der Cheftrainer ist, aber ich habe auch unheimlich viele Stunden mit seinem Staff verbracht. Ja, in erster Linie mit Pete Kravitz, seinem Co-Trainer, aber auch mit Pep Linders. Ja, und das war sehr, sehr eine wertvolle Zeit, ja, weil Jürgen, kann man sich vorstellen, hatte einige Termine, und natürlich konnte ich mich mit Jürgen auch unterhalten, aber gerade was Fußballinhalte, Trainingsinhalte, Wochenrhythmus, Erfahrungswerte, da konnte ich mich sehr, sehr gut und sehr, sehr viel mit Pete Kravitz und Pep Linders unterhalten, und das war wirklich ein super Einblick, ja, vor allem was so, jetzt wenn du konkret da was hören willst, ist es so, dass es ein Riesenunterschied, was die Intensität angeht. Ja, Premier League, ich habe dort 3 Spiele verfolgt. Ja, natürlich waren das 2 High-Class-Spiele mit Liverpool gegen Chelsea und Arsenal gegen Liverpool, aber zwischendrin halt auch mal Everton gegen Tottenham. Und du hast einfach bei allen 3 Spielen das Gefühl gehabt, es gibt keinen Stopp im Spiel. Ja, es ist permanent intensiv, es ist permanent versuchen die Mannschaften auf ein Tor zu gehen, ja, aufs gegnerische Tor zu spielen. Es ist wenig verwalten. Ja, und das ist auch das, was mir Jürgen mitgegeben hat, was für ihn so der größte Unterschied ist zwischen Bundesliga und Premier League, dass es wirklich 90 Minuten gefühlt am Limit stattfindet in der Premier League und dass alle Mannschaften vom ersten bis zum letzten Spieltag ein Stück weit ums Überleben kämpfen. Ja, und das ist auf jeden Fall hängen geblieben.
Ist das Training auch dementsprechend dann anders, oder sagst du, boah, das sind eigentlich nicht nur dieselben Inhalte, sondern ähnliche Belastung, selber Aufbau wie hier, wie du es aus Deutschland kennst?
Also es ist ja kein Geheimnis, dass in der Premier League deutlich mehr Spiele stattfinden und dadurch natürlich die Belastungssteuerung auch dementsprechend angepasst ist, die Belastungszeit deutlich kürzer ist während einer Saison, dafür aber in der Vorbereitung knallhart gearbeitet wird, ja, und eigentlich so die einzige Zeit ist auch, wo man sich Dinge über eine längere Zeit erarbeiten kann, ja, und ansonsten wird sehr, sehr viel Fokus auf die Spiele gelegt und dass man dann in den Spielen frisch ist und natürlich dann auch am Limit agieren kann, ja, da wird der Körper drauf vorbereitet, aber auch ein Stück weit dann in sehr, sehr vielen Wochen auch ein Stück weit geschont, um dann in der Lage zu sein, am Spieltag zu powern. Weil das sind unheimlich viele Spiele. Natürlich sind auch der Kader der Mannschaften ist natürlich auch dementsprechend angepasst und größer. Aber trotzdem liegt der Fokus ganz klar da an den Spieltagen. Ja.
Du hast ja, bevor wir dazu kommen, was dich in deinen Augen als Trainer auszeichnet, hast du ja auch Kloppo in Gesprächen auf dem Platz mit Spielern erlebt. Das ist ja immer so, man hört viel über Kloppo, den Menschenfänger, aber natürlich ist man nicht hautnah dabei. Jetzt warst du es mal. Hat sich irgendwie so dein Bild von ihm bestätigt oder wie, was war das für ein Feeling für dich aus der Entfernung, aus ein paar Metern, wenn du gesehen hast, ah, okay, wie geht der mit dem Spieler um, wie mit dem?
Also ich glaube, dass Kloppo auszeichnet, dass er natürlich extrem nah an den Spielern dran ist und dass er auch individuell weiß, wie er mit den Spielern auch umzugehen hat. Ja, das ist natürlich immer die Kunst, weil oftmals wird unterschätzt, wie individuell jeder Spieler ist. Und natürlich gibt es Regeln, die für alle zählen, aber es ist jeder Spieler auch von seiner Persönlichkeit, von seinem Charakter anders zu nehmen und irgendwo auch ein Stück weit auch da den Schlüssel zu dem Spieler zu finden. Der ist dann immer verschieden auch. Ja. Es gibt da verschiedene Wege. Und ich glaube, dass seine Kunst ist, dass er da wirklich mit jedem Spieler individuell auf, sag ich mal, umgeht, ja, individuell mit ihm arbeitet, ja, auch gerade mental, ja, auch mit dem, was der Spieler braucht, das frühzeitig rausfindet und dann auch letztendlich so auch da rangeht an die Sache. Und was noch mich sehr beeindruckt hat, das habe ich jetzt auch da live vor Ort gesehen, vorher natürlich schon gehört, aber jetzt auch nochmal bestätigt, dass er vor jedem Training die Ansprache zwar hält, ja, und nach jedem Training auch, aber dass er während des Trainings sehr, sehr viel beobachtet und seine Co-Trainer die Übungen ausführen lässt, dadurch wirklich den Blick hat, ohne große Emotionen, ja, ohne große Ablenkung, zielgerichtet auf die Spieler, auf die Übungen dann letztendlich auch genau zu beobachten und sich da sein Bild zu machen. Und ich glaube, dass er da auch sehr, sehr viele gute Leute um sich herum auch geschart hat, ja, weil er einfach da auch ein Stück weit auch eine Stärke hat, seine Leute so auch auszuwählen, ja, dass er davon profitiert, dass die Mannschaft davon profitiert und dass er letztendlich dann sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Und das ist das, was ich jetzt auch in Liverpool wieder beobachtet habe. Zum Beispiel hat er sich während der Übung, das war auch für mich komplett, also ich war einer der wenigen Zuschauer, weil es gibt ja kein öffentliches Training in England. Und dann ist er während des Trainings zu mir gekommen und hat mit mir einfach mal 15 Minuten erzählt, beobachtet, Dinge gesagt, ja, was er sieht. Und das Training lief einfach die ganze Zeit weiter, ja. Und seine Co-Trainer haben dafür gesorgt, dass da Feuer drin ist, dass alle am Limit agieren und haben da auch ein richtig geiles Training letztendlich durchgeführt mit der Mannschaft. Und das war für mich beeindruckend, einfach diese Arbeitsaufteilung und auch diese Verantwortung, was er seinem Staff überträgt, auch so deutlich nochmal zu sehen. Ja.
Jetzt vielleicht nochmal angesprochen, wenn wir jetzt schon bei dieser Konstellation Trainerteam und Aufgabenverteilung sind, war das bei dir, bei Bo Svensson, dir und Co-Trainer Patrick Kanio bzw. Marc Heidenmann dann in dieser Saison, war das ähnlich oder habt ihr das anders gehandhabt?
Nein, also ich muss sagen, so Trainer wie Kloppo, die wirklich nur beobachten, die gibt es, glaube ich, ganz selten und wenn dann auch nur auf dem allerhöchsten Niveau. Ja, das glaube ich schon, ja, weil es auch ein Stück weit eine Art und Weise ist, die jetzt in Deutschland auch nicht gängig ist. Ja, also das ist schon ein Stück weit, da brauchst du sehr, sehr viel dafür, da brauchst du auch irgendwo vielleicht als Trainer, dass du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast und ein Stück weit dann auch ruhiger bist, auch ein Stück weit vielleicht nicht so emotional in ein Training gehst, ja, und dann brauchst du viele gute Leute um dich herum, ja, die letztendlich es so machen, wie du dir das genau vorstellst, ja, und ich glaube, das braucht so ein bisschen Zeit, um so ein Niveau zu erreichen, um so ein Level zu erreichen. Bei uns war es aber auch so, und da ist der Bo auch jemand, auch wenn er natürlich überwiegend die Hauptübungen während eines Trainings selbst übernimmt, aber dass er auch wirklich extrem viel Wert legt, dass er einen guten Staff um sich herum hat, dass er Leute hat, denen er vertraut, aber auch Leute hat, die gewisse Dinge einfach ausfüllen, für die er steht und die er gerne sehen möchte. Ja, und teilweise aber auch vielleicht auch Dinge, die, wo wir uns gegenseitig ergänzen. Ja, das ist auch eine Stärke von einem Cheftrainer. Ja, der braucht natürlich da Persönlichkeit und auch das Wissen, okay, das ist etwas, das kann ich vielleicht selber nicht ganz so gut, aber ich hole mir gute Leute, die genau das können. Und ich glaube, dafür brauchst du Größe, dafür brauchst du Vertrauen. Ja, und das ist wirklich auch was Bo auszeichnet und letztendlich deswegen auch alle in seinem Staff es mit einer sehr, sehr großen Portion Eigenverantwortung machen und mit einer ganz großen Portion Verantwortung auch machen, weil sie selber spüren, dass sie extrem viel damit reinstecken können in die Geschichte. Ja.
Du hast eben den Satz gesagt, herausfinden, was der Spieler braucht in Bezug auf Kloppo. Jetzt wollen wir aber zu dir kommen. Mhm. Das ist ja ein einfacher Satz mit einem einfachen Inhalt, aber die Quintessenz, das, was es braucht, herausfinden, was der Spieler braucht und das möglichst schon frühzeitig. Ja. Wie machst du das?
Ich glaube, dass das auch ein Stück weit, ja, so ein bisschen mit in die, wie soll ich sagen, so ein bisschen, entweder man hat so ein Stück weit dieses Gefühl, ja, dieses Menschenkenntnis, oder man hat es auch nicht, ja, und nicht jeder kann auch den Beruf Trainer deswegen ausführen, ja. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, zu spüren und zu fühlen, wie ein Mensch tickt, ja. Und ich glaube, dass das mit einer der größten Stärken eines Trainers auch ist. Und ich glaube, dass ich da in dem Bereich einfach früh für mich erkannt habe, schon sehr früh im Amateurbereich, dass ich schon einiges erkenne, einiges an Verhaltensmustern, an Charakteristikas, ja, an Dingen, die einfach letztendlich auch was die Kommunikation mit einem Spieler angeht, auch, dass ich da meinen Gegenüber erreiche, ja, dass ich da meinen Gegenüber auch verstehe, auch ein Stück weit zuhören kann und da einfach spüre, was da notwendig ist. Und glaube, das ist so ein bisschen auch was, was einem so ein bisschen mitgegeben wird. Ja. Natürlich kann man das auch ein Stück weit lernen und durch Erfahrung mit mehreren Menschen wird das auch noch besser. Ja. Aber es ist was letztendlich man ein Stück weit dann auch von Natur aus einem da mitgegeben wird, um diese Stärke dann auch ausüben zu können und als Trainer dann nutzen zu können. Ja.
Jetzt sind wir ja schon in dem Thema drin, was dich als Trainer ausmacht. Wenn ich dich jetzt frage, was sagst du selbst in deinen Augen, was macht Babak Kayhanfa als Fußballtrainer aus?
Also ich glaube, in erster Linie macht mich aus, dass ich sehr kommunikativ bin, dass ich dadurch auch ein enges und vertrauenswürdiges Verhältnis zu den anderen Staff-Mitgliedern, aber auch zu überwiegend auch oder das Wichtigste zu den Spielern auch habe, ja, da auch relativ viele Gespräche für ein Gespür entwickle in der Kabine, was da letztendlich die Mannschaft so ausmacht, was die Mannschaft denkt, was da einzelne Spieler denken, ja, in welche Richtung das geht, ob da auch ein Gefühl für eine Kabine zu entwickeln, ist, glaube ich, auch einer meiner Stärken, aber auch natürlich einen Spieler auch zu erreichen und auch zu motivieren, vielleicht auch ein Stück weit da anzutreiben mit Kommunikation. Ich glaube, das ist meine größte Stärke, ja, als Trainer. Und ansonsten habe ich auch noch andere Stärken und wahrscheinlich auch ein paar Schwächen, ja, über die ich natürlich nicht gerne so sprechen will öffentlich, ja, aber die gibt's natürlich auch. Und aber ich glaube, wenn du mich so fragst, ist das so diese Abläufe auch dann auch zu erkennen, auch ob eine Mannschaft, ob eine Kabine, ob eine Stimmung, ob eine Intention, die da in diese Richtung herrscht einfach, ja, ob das alles in die richtige Richtung geht, und da auch alle oder viele gut und richtig eingestellt sind, ob jetzt die Spieler, aber auch im Staff.
Das deckt sich gut mit dem, was ich auch gelesen habe im Internet über dich. Zwar im Kicker-Artikel stand, eine der Stärken von Kayhanfa ist sein Umgang mit den Spielern, auch mit schwierigen Fällen. Diesen Ruf erarbeitete er sich bereits in der Mainzer U19. Du sagst, da können wir dich auch noch, oder können wir noch ein bisschen abholen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist ja nicht den Weg gegangen über den Profifußball auf die Trainerbank, sondern über den SV Gonsenheim, über den Amateurfußball bis hin auf die Bundesliga-Trainerbank. Du sagst schon, in Gonsenheimer Zeiten hast du einfach dieses Thema Menschenkenntnis, Spielerführung, Gespür für Spieler zu entwickeln, darauf schon großen Wert gelegt. Und sagst, ja, man muss auch gucken in der Kommunikation mit Spielern, wie motiviert man sie? Wie motiviert man denn Spieler? Das ist eine einfache Frage, aber mit Sicherheit mit 1000 Antworten. Aber.
Richtig, es gibt ja auch 1000 verschiedene Typen. Ja, also da brauchen wir gar nicht auf Spieler, also das Wort Spieler, sondern erstmal das Wort Mensch in den Vordergrund zu stellen. Jeder Mensch tickt anders. Ja, es gibt wenig Menschen, die gleich sind, ja, und deswegen ist es da einfach, das ein Stück weit rauszufinden erstmal, wie tickt dieser Mensch, was hat er für Ängste, was hat er für eine Intention, was hat er für Gedanken, ja, und dann kann man natürlich letztendlich auf diese Gedanken, auf diese Intention, auf diese Ängste antworten, ja, und da versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden, ja, auch vielleicht zu wissen, was motiviert wen, ja, und da gibt es auch total viele Unterschiede, ja, der eine ist eher der Typ, der sich komplett über vielleicht Geld definiert, ja, dem Wohlstand ganz wichtig ist, der andere sagt, es ist mir wichtig, dass ein Trainer komplett auf mich steht, ja, wenn ich nicht 5-mal gelobt werde während eines Trainings, dann verliere ich vielleicht mein Selbstvertrauen, ja, und dann bin da eher der sensible Typ.
Also dann hast du zum Beispiel da auch drauf Wert gelegt, bei bestimmten Spielern sie dann auch viel zu loben im
definitiv,
Training?
Definitiv, definitiv, also es gibt Spieler, die wissen, wie gut sie sind, ja, die haben so eine starke Persönlichkeit, dass sie extrem überzeugt sind von sich, natürlich lobst du die auch und stärkst die, aber die nimmst du eher natürlich auch in eine Verantwortung, ja, und in eine Rolle einfach, weil sie selber so am Limit sind, das Selbstvertrauen angeht, ja, und die Persönlichkeit extrem groß ist, ja, dass da einfach noch mehr Verantwortung für die Mannschaft daraus entwickelt wird. Diese Spieler sind nicht zu sehr mit sich selber beschäftigt und können da helfen, Dinge in der Mannschaft einfach noch voranzubringen. Dann gibt es andere, die musst du erstmal selber oder die müssen sich erstmal selber so hinkriegen, dass sie immer Leistung bringen können. Und die brauchen dann vielleicht mehr Hilfe. Ja, und das sind dann die vielleicht auch das ein oder andere Lob mehr brauchen. Dann gibt es andere, die brauchen vielleicht die ein oder andere Ansage auch mehr, auch darauf hinzuweisen, bevor es mal richtig knallt, auch mal frühzeitig darauf hinzuweisen. Du bist vielleicht hier gerade nicht auf so einem guten Weg. Vielleicht überdenkst du das mal, machst das so und so und dann sind deine Aussichten auf Spielzeit werden deutlich höher. Ja? Oder dass vielleicht der Spieler das Gespräch mit dir sucht, aktiv da reinzugehen, ja, aktiv da reinzugehen, wenn du Dinge erkennst. Und ich glaube, dass da sich auch viele, viele schwer tun, einfach da hinzugehen, wo es ungemütlich ist, in eine direkte Konfrontation oder einen direkten Austausch mit einem Spieler, der vielleicht auch mal unzufrieden ist oder der vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, schwierig, ich würde da gar nicht so dieses Wort schwierig benutzen für diese Spieler, sondern vielleicht auch mal meinungsstark oder vielleicht einfach anders, ja, und das ist aber das Besondere, solche Spieler dann auch dahin zu bekommen, dass sie letztendlich ihre Stärken für die Mannschaft mit einbringen können.
Kommt dir da direkt ein Spieler in den Sinn?
Da kommen mir einige Spieler in den Sinn, auch jetzt in der A-Jugendzeit, wenn du es mir ansprichst. Das war natürlich ein sehr, sehr anspruchsvoller Jahrgang, ja, mit vielen Jungs, die schon Nationalspieler waren frühzeitig, die hoch gelobt wurden, ja, die vielleicht ein Stück weit da auch vielleicht auch ein Stück weit nochmal ein bisschen in die Richtung Profifußball vorbereitet werden mussten. Und da fallen mir wirklich einige Spieler ein. Ja, mir fallen noch Spieler in Liefering ein, in der Zeit in Salzburg, aber auch damals in Gonsenheim. Ja, wenn ich mir in der Zeit überlege, die A-Jugend-Regionalliga und die Herren-Oberliga, die ich trainiert habe, da gab es auch ganz viele verschiedene Charaktere. Also die Spielertypen oder die Menschen, die sind überall ein Stück weit gleich. Und letztendlich musst du den Schlüssel einfach da zu denen finden. Ja? Und der eine braucht mehr, der andere weniger. Ja.
Du hast eben gesagt, die Kabine muss in Ordnung sein und du versuchst dafür auch ein Gespür zu entwickeln. Als du und Bo, ich glaube, es war im Januar 2021 nach Mainz kam, lag der Verein, lag das Team ja am Boden. Abgeschlagen im Keller der Bundesliga. Kaum jemand hat noch daran geglaubt, dass man diese Saison noch retten kann, dass man da noch den Klassenerhalt feiern kann. Aber es ist genau so eingetreten. Und da wart ihr für das Umfeld hier wie die Heilsbringer, die von Liefering zurück in ihre Heimat nach Mainz gekommen sind, die Bundesligamannschaft übernommen habt. War zu dem Zeitpunkt die Kabine in Ordnung?
Ich glaube, es hat so 3-4 Wochen schon gebraucht, ja, um zu vermitteln, um Spieler letztendlich auch mit ins Boot zu holen, ja, und zu der Mannschaft auch dann zu vermitteln, was wir für Werte pflegen wollen und was für was wir stehen und für was auch diese Mannschaft stehen soll, wenn wir es noch schaffen wollen gemeinsam. Und ich glaube, dass extrem wichtig war, erstmal eine Mentalität reinzukriegen. Die Kabine ist euch, ihr könnt euch da voll austoben. Es gab gewisse Verbote vorher, es gab ganz strikte Regeln, ganz viel.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, ich kann zum Beispiel sagen, konkret, das Handyverbot war in der Kabine. Ja, und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wir sind im Jahr 2021, ja, und du kannst dir nicht den Spielern in der Kabine das Handy verbieten. Das ist das, was die brauchen. Die kommunizieren damit. Die viele nutzen das Social Media mit der Freundin, vielleicht mit dem Kind schon der ein oder andere in Kontakt. Ja, oder das ist einfach was, wo du einfach dieses Wohlfühlgefühl denen eigentlich wegnimmst, ja, wenn sie in die Kabine kommen. Und ich glaube, es sind andere Dinge wichtig, um miteinander zu kommunizieren. Du kannst keine Menschen zwingen, miteinander zu kommunizieren, indem du ihnen das Handy wegnimmst. Ja? Und uns war es wichtig, dass die Mannschaft versteht, die Kabine, das ist euer Raum. Ja? Ihr habt da, ihr könnt Musik hören, ihr könnt mit euren Handys, ihr könnt rumalbern, ihr könnt so laut sein, wie ihr wollt, das stört keinen. Ja. Da laufen nicht 5 Co-Trainer rum oder 3 Physiotherapeuten, die kontrollieren, wie ihr euch da verhaltet, ja, sondern es soll Spaß machen, ja. Aber wenn wir dann auf den Platz gehen, dann ist es auch klar, dann ist volle Aufmerksamkeit und volle Intensität, volle Verausgabung gefragt. Und ich glaube, das zu vermitteln hat schon 3-4 Wochen gebraucht, ja. Aber die Jungs haben es relativ schnell angenommen, weil sie genau gemerkt haben, okay, die sind neben dem Platz sehr locker, sehr gesprächig, sehr kommunikativ, aber auf dem Platz haben sie eine klare Vorstellung, wie was zu laufen hat. Und diese Mischung war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese Mentalität da reinzubekommen. Ja.
Das Ganze ist ja ein Prozess und wie du sagst, funktioniert nicht von heute auf morgen. Was waren so dann die ersten Anzeichen für dich, wo du gemerkt hast, okay, das fruchtet jetzt langsam?
Ich glaube, es war erstmal so wichtig, ich glaube, erst im 4. Spiel, ja, war das, dass wir erstmal gemeinsam als Mannschaft was Großes geschafft haben und damals, glaube ich, Leipzig auf dem 2. Platz, ja, waren die damals 2. oder 3., ich weiß nicht genau, zu schlagen zu Hause. Ja, auch mit den Mitteln, die wir vorgegeben haben, mit der Art und Weise, wie, ja, und da haben wir so den ersten Sieg gemeinsam geholt und gleich gegen so eine große Mannschaft. Und da hat die Mannschaft gemerkt, okay, es steckt schon was in der Mannschaft drin. Du kannst schon auch mit dieser Mannschaft erfolgreich sein. Weil natürlich, wenn du vorher 6 Punkte nur hast, ja, in der ganzen Hinrunde, ja, fast, ich glaube, 15, 16 Spiele waren es mit 6 Punkten, dann fällst du ein Stück weit erstmal vom Glauben ab, ja, und verlierst komplett dein Selbstvertrauen und glaubst auch nicht, dass du mit der Mannschaft erfolgreich sein kannst. Und das war schon mal ein Schritt. Ich denke auch, dass auch ein paar Transfers uns ganz gut getan haben, ja, das heißt auch ein paar Abgänge, ein paar Zugänge, die einfach zu diesem Zeitpunkt extrem wichtig waren, um einfach ja, eine bessere Hierarchie innerhalb der Mannschaft schaffen zu können, ja, und da, viele haben mich auch drauf angesprochen, ja, weil es war so wichtig, dass der Mateta einfach da weggegangen ist, als Beispiel, ja, den haben wir ja nur eine Woche oder 2 im Training gehabt. Ich muss sagen, ich weiß es nicht, ob das so wichtig war, ob das so, aber vielleicht hat sich davor in der Zeit schon so vieles festgefahren, bei diesem Spieler mit innerhalb des Vereins, dass vielleicht die Basis einfach nicht mehr da war. Ja, aber ich glaube, dass er überhaupt kein bösartiger Mensch oder kein irgendwie, da hat sich einfach vieles festgefahren gehabt. Ja, und da muss man einfach dann auch letztendlich reagieren und da die nötigen Schritte, zum Beispiel Domme Coa hat der Mannschaft damals sehr, sehr gut getan, Da Costa, die beide da aus Frankfurt kamen, Robert Glatzel, der auch noch kam, ja, das waren dann wirklich Mannschaftstypen, die einfach dieses Denken, einfach so dieses mannschaftliche Denken da auch ein Stück weit dann noch mehr gefördert haben, ja, und viele Spieler, die auch schon da waren, die dann einfach gemerkt haben, okay, das geht jetzt in die Richtung, ja, und das, wir waren unzufrieden vorher und jetzt können wir unsere Stärken da voll mit einbringen. Wir können ein Stück weit dann auch mit Verantwortung übernehmen, dass es in die Richtung geht. Da haben sich unheimlich viele Spieler rauskristallisiert. Ob das Robin Zentner war damals im Tor, ob das Leo Barrero war, der im jungen Alter schon extrem reif und weit war, wusste genau, was auch letztendlich eine Mannschaft braucht, um erfolgreich zu sein. Johnny damals, ja. Aber auch unsere Jungs da damals, ausländischen Jungs wie St. Just, ja, wie Niakate, Adam Çalay, der vor ein paar Monate vorher noch suspendiert wurde, hat bei uns eine extrem große Rolle, wichtige Rolle in der Kabine gespielt, weil das alles Jungs auch sind und waren, die ein Stück weit unzufrieden waren mit der Führung, aber schon Typen waren, die gerne Verantwortung übernommen haben und die gerne auch Spiele gewonnen haben. Ja, das hast du in jedem Training gemerkt. Ja, und die letztendlich auch sich so weit im Dienst der Mannschaft voll mit eingebracht haben, weil die Basis dann auch dafür dann da war und weil sie es durften, weil es die Trainer auch erlaubt haben. Ja, und es war eine gute Zeit. Es war mit die schönste Zeit, die ich je als Trainer hatte. Emotionalste Zeit, sowas mit der Heimatstadt zu schaffen. Ja, und ja, werde ich auch nie wieder vergessen. Ja.
Wurde ich mit Sicherheit auch jeder beim Bäcker und sonst irgendwo in Mainz drauf angesprochen hat. Und das ist ja auch logisch. Das ist ja auch das, was man als Außenstehender aus dem Profifußball mitbekommt, wie entscheidend der Kopf ist, gerade nach Negativläufen, dass man wieder den Glauben zurückfindet, dass man auch RB Leipzig als vermeintliche Außenseiter schlagen kann. Als Trainer oder jeder Trainer, der schon länger dabei ist im Trainergeschäft, der wird mit Sicherheit mal so eine richtig harte Nuss als Spieler auch gehabt haben, wo man gemerkt hat, so am Anfang der Saison, oh, irgendwie, der nimmt mir nicht so ab, der nimmt mich vielleicht nicht so ernst, beziehungsweise nimmt mir nicht alles so ab, was ich ihm der Mannschaft predige und der Mannschaft erzähle. Hattest du das in deiner gesamten Trainerlaufbahn auch mal?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch, wir machen jetzt hier, also ich habe jetzt hier sehr, sehr viel über meine Stärken als Trainer berichtet, aber es gibt natürlich auch Spieler, da ist, ich will nicht sagen Hopf und Malz verloren, aber da ist einfach, wenn sie nicht spielen, sind sie überhaupt nicht erreichbar, ja, so ein Stück weit. Auch, es gibt natürlich auch solche Spielertypen und da musst du einfach versuchen, letztendlich diese Spieler ein Stück weit auch in Ruhe zu lassen, bis zu einem gewissen Punkt, ja, klar zu sagen, okay, ich sehe es, dass du unzufrieden bist, ja, ich kann dir leider aktuell nicht viel mehr Aussicht auf Spielzeit geben, aber ich lasse dich in Ruhe. Ja, ich lasse dich in Ruhe, wenn du mal ein Gesicht ziehst, wenn du vielleicht mal in einem Training nicht ganz so funktionierst, ja. Letztendlich ist es aber immer ein Geben und Nehmen und es ist halt wichtig da auch, dass das keine Übermaß annimmt, ja, dass er die Mannschaft dadurch nicht runterzieht und dass das ein Stück weit dadurch jetzt nicht irgendwie was verloren geht für die Mannschaft. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Wir hatten, ich kann ein Beispiel nennen, wir hatten Kevin Stöger, der ein super Fußballer ist, war, ja, das hat jeder gesehen, haben wir auch natürlich gesehen, ja, aber einfach auch da eine sehr, sehr starke Konkurrenz im Mittelfeld hatte und einfach wir auf andere Spielertypen durch unsere Spielweise, wie wir es gespielt haben, dann auch gesetzt haben, ja. Und das ist so mit einer der wenigen Spieler, die bei uns war, die nicht besser geworden sind, weil wir sie ihnen natürlich nicht so gefördert haben, mit Spielzeit, ja, und der Junge hat Spielzeit gebraucht, ja, und letztendlich hat er sich dann irgendwann entschieden, zu einem anderen Verein zu gehen und wurde dort sehr anerkannt und ist jetzt einer der wirklich begehrtesten Bundesligaspieler. Also auch so Fälle gibt's, ja, dass jemand einfach nicht zum System passt. Ja,
wie moderiert man dann sowas?
Es ist schwierig. Es ist schwierig. Natürlich sind wir auch, weil er ein sehr ehrgeiziger Spieler ist, war, auch sehr, sehr schwierig. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben versucht, über Einwechselungen ein Stück weit zu motivieren. Ja. Wir haben versucht, ihn ein Stück weit dann auch sein Spiel auch im Training dann letztendlich auch aufziehen zu lassen und auch wenn es taktisch gegen unsere Vorstellungen war, dann nicht jedes Mal ihm dann noch auf die Nerven zu gehen und vielleicht ihn einfach ein bisschen ein Stück weit laufen zu lassen, weil wir einfach gemerkt haben, es ist für uns eher ein Einwechselspieler, ja, es ist nicht der Spielertyp für das, was Mainz 05, den Mainz 05 Fußball, den wir gespielt haben, der dafür steht, der aber unheimlich viele andere fußballerische Stärken hat und dann tut einem dann als Trainer natürlich auch weh, so einen Spieler auf der Bank zu lassen, weil man dann eigentlich in vielen Trainingseinheiten sieht, wozu er eigentlich in der Lage ist, ja, aber ja, einfach auf andere Spieler mehr baut, ja, und glaube, dass da Kommunikation wichtig war, dass einfach da auch die Kommunikation, er war total anerkannt in der Mannschaft, er war total anerkannt auch im Staff von uns und jeder hat ihm das Gefühl gegeben, dass er mit dazugehört und dass er schon gut ist, aber die Trainer sind halt die Arschlöcher. Ja. Und das war dann in dem Fall für das, was er gebraucht hat. Ja. Und das finde ich auch gut, ja, sowas. Wenn dann der Kontakt zu ihm trotzdem sehr, sehr eng beibehalten wird, auch wenn es ein Spieler ist, der nicht so oft spielt. Ich glaube, das ist auch extrem, extrem wichtig. Ja, da nicht sich nur auf die 11 zu konzentrieren und nun auf die 13, sondern da zu versuchen, immer einen Weg zu finden, dass man wenigstens sich noch in die Augen gucken kann und dass man trotzdem irgendwie die Basis hat, gemeinsam erfolgreich zu sein.
Ja, ich glaube, das auch, hatte Christian Streich mal gesagt, nach einem Spiel in einer sehr erfolgreichen Phase vor 2-3 Jahren, also die 11 Spieler, die da spielen, die brauchen mich gerade nicht, sondern die hinten dran sind, die brauchen mich in der Punkte Kommunikation, in puncto Training, in puncto Fokus. Vielleicht gegen Ende dieser Folge, das ist ja auch ein ganz spezielles Thema, diesen Spielern zu vermitteln, dass sie Teil des Teams sind, dass sie wichtig sind. Wie schafft man das denn? Mit 11 Spielern logischerweise kann man keine gute Saison spielen.
Ich glaube zum Beispiel, als Beispiel, wir können nochmal auf ein anderes Beispiel gehen, was sehr gut dazu passt, Adam Çalay. Adam Çalay war damals, hat eine schwere Vorgeschichte gehabt in Mainz. Ja, trotzdem hat die Mannschaft immer hinter ihm gestanden.
Spielerstreik, ja, meinst du?
Die Spieler haben sogar für ihn gestreikt. Das ist, glaube ich, erstmalig in der Geschichte der Bundesliga. Ja, gibt es viele Spieler, die dann sagen, ach komm, lass ihn alleine ins Verderben. Aber die waren hinter ihm und das hat auch einen Grund gehabt, weil der Adam ein Gerechtigkeitsfanatiker ist. Der Adam jemand ist, der auch sehr, sehr viel ans Team immer denkt. Ja, und da auch diese Fähigkeiten als Führungsspieler mitbringt, vielleicht irgendwann sogar als Trainer. Ja. Er ist einfach der Typ, der den Gesamtblick auch auf das Ganze hat. Und wir haben relativ schnell gemerkt, okay, der Adam ist auch schon jetzt auf einem gewissen Alter, wo er natürlich nicht alles so voll mitziehen kann, was für unser Spiel auch letztendlich auch sehr, sehr wichtig ist, gerade im Spiel, im Anlaufverhalten, in den gewissen Dingen, die er, sage ich mal, da vielleicht ein Stück weit da die Dynamik gefehlt hat. Aber er hat andere Stärken. Ja, er hat andere Stärken und das war vor allem, wenn er auf dem Platz stand, hattest du einen Wandspieler, ja, hattest du jemanden, der die Bälle gut klemmt, hattest du ein viel besseres Gefühl in der Mannschaft, weil Adam auf dem Platz war, ja, weil der Adam eine Persönlichkeit ist. Und glaube, für ihn dann eine Rolle, dass er weiß, ey, ich werde spiel mal von Anfang an, mal werde ich eingewechselt, aber ich habe hier eine wichtige Rolle. Also ich komme hier regelmäßig, bin ich hier auf dem Platz, auch wenn ich nicht immer von Anfang an spiele. Ich will zwar immer von Anfang an spielen, aber trotzdem haben diese Trainer eine Rolle für mich und die ist klar kommuniziert und daran halten sich die Trainer auch. Gleichzeitig, wenn ich diese Rolle habe, fühle ich mich anerkannt und kann der Mannschaft sehr, sehr viel zurückgeben. Das heißt, ich sorge dafür, dass meine Mannschaft im Training jedes Spiel gewinnt, wenn nicht, schrei ich sie zusammen, ja, weil ich nicht verlieren kann. Ja, als Beispiel, Gewinnertypen, Gewinnermentalität reinzubekommen, eine Kabine, Ordnung zu schaffen, ohne dass man selber drin ist, weil er genau weiß, was ein Stück weit eine gute Kabine, eine Atmosphäre ausmacht und auch genau weiß, was sich da gehört durch seine Erfahrung, jahrelange Erfahrung und was nicht. Und viele Dinge regeln kann, ohne dass man selber da in der Kabine ist. Und das ist ein Stück weit die Position vom Adam gewesen. Ja, und war extrem wertvoll für uns, auch wenn er nicht jedes Spiel in der Rückrunde von Anfang an gespielt hat, aber hat eine feste, wichtige Rolle.
Sehr spannend. Ja, das Thema Rollenklarheit hatte ich auch mit Christian Wück besprochen in den Folgen voran. Gerade in seinem erfolgreichen U17-Team, mit dem er Weltmeister und Europameister geworden ist. Wie er da rangegangen ist, weil als Verbandstrainer du ja deutlich seltener deine Spieler siehst, aber sie auch über einen längeren Zeitraum vielleicht insgesamt als ein Vereinstrainer begleiten kannst. Und so war es bei ihm. Da könnt ihr auch, wenn euch das Thema Rollenverständnis, Rollenklarheit, das Ganze näher bringen. Da könnt ihr auch nochmal reinhören, wenn euch das Thema interessiert. An der Stelle würde ich sagen, Babak, machen wir einen Cut, denn das war ja nur ein Teil, über den wir mit dir noch sprechen wollen. In Folge 2, das können wir schon mal ein bisschen ankündigen, geht es mir vor allem darum, über deine Station vor Mainz 05. Was hat dich geprägt? Was hat dich zu dem Trainer gemacht, der du jetzt bist? Und wir haben es angesprochen, du bist kein Ex-Profi-Fußballer, der dann darüber rein ist, sondern du hast dir das quasi vom Amateurfußball aus erarbeitet, nach oben über das NLZ von Mainz 05. Und das finde ich jetzt auch ganz spannend, werden wir auch in der zweiten Folge besprechen. Das Thema FC Liefering, du warst dort mit Bo Svensson zusammen auch schon vor deiner Station bei Mainz 05. Ich habe mir nur mal rausgeschrieben, welche Spieler da dabei waren, mit Nico Seiwald, Benjamin Šeško, Karim Adeyemi, glaube ich auch, alle, die man jetzt in der Bundesliga oder in der Champions League sieht. Und das interessiert mich, darüber quatschen wir in der nächsten Folge. An der Stelle schon mal danke dir und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, bis bald.